Wir sehen das auch in unseren Projekten im Sudan immer wieder, dass die Kriegsgewalt weit über die eigentlichen Fronten hinausgreift. Unsere Teams behandeln regelmäßig eine hohe Zahl von Verletzten, die durch Drohnenangriffe verwundet wurden, darunter natürlich Frauen und Kinder. Die Angriffe werden genutzt, um Versorgungswege zu unterbrechen, zivile Infrastruktur zu zerstören und um in umkämpften Gebieten eine Belagerungssituation herzustellen. Und das betrifft natürlich uns auch als Hilfsorganisation.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Der Sudan beschäftigt uns in diesem Podcast nun schon seit 3 Jahren. Der brutale Krieg in diesem Land nimmt kein Ende. Trotz der massiven Gewalt, trotz Massakern und Millionen vertriebenen Menschen findet dieser Krieg in Deutschland oft kaum Aufmerksamkeit. Deshalb wollen wir an dem Thema dranbleiben und anlässlich der traurigen 3-Jahres-Marke ganz bewusst wieder über diesen Krieg sprechen. Dafür haben wir uns heute die Krankenpflegerin Cordula Heffner eingeladen, die seit einigen Wochen für Ärzte ohne Grenzen in einer besonderen Region in Zentral-Darfur arbeitet und davon erzählt, wie humanitäre Hilfe trotz der schwierigen Lage weiterhin möglich ist und welche Resilienz ihr in den Menschen im Sudan begegnet. Außerdem werden wir später noch von Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik hören, der uns den Konflikt politisch einordnet. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge der Notaufnahme. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Autorin und Moderatorin.
Und ich bin Christian Katzer, der Co-Moderator und Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland. Herzlich willkommen, Cordula.
Vielen Dank. Hallo ihr beiden. Danke für die Einladung.
Hallo Cordula. An dieser Stelle ein kurzer Transparenzhinweis. Aufgrund der instabilen Internetverbindung im Projekt haben wir die Antworten von Cordula voraufgezeichnet. Cordula, du arbeitest seit einigen Wochen in dem kleinen Ort Rokiro in Zentral-Darfur im Sudan. Und dieser Bundesstaat ist etwas Besonderes, denn er liegt inmitten einer Region, die seit Jahren hart umkämpft ist. Anders als im nahegelegenen Nord-Darfur ist Zentral-Darfur aber relativ ruhig. Erzähl uns doch bitte noch ein bisschen mehr darüber, was das für eine Region ist, Cordula, damit wir einen besseren Eindruck bekommen.
Rokiro liegt in Zentral-Darfur, wie du schon sagtest, aber auf der Jebel Mara. Das ist ein Gebirgszug bis zu 3000 Meter hoch. Wir sind relativ nah an der Stadt Al-Fashir, die wahrscheinlich die meisten aus den Medien kennen. 100 Kilometer Luftlinie, aber natürlich auf den Straßen in vielen, vielen Stunden nur zu erreichen. Wir selbst hier in Rokiro liegen auf 1600 Meter Höhe und wir haben nur ein paar tausend Einwohner, aber wir decken ein Gebiet ab, in dem mehr als 100.000 Menschen leben. Wobei die Zugangswege natürlich äußerst kompliziert und langwierig sind. Zum Beispiel allein, um hierher zu kommen in dieses Projekt, von der Grenze zum Tschad bis hierher, braucht man 2 Tage. Es sind zwar nur 360 Kilometer, aber der größte Teil der Strecke ist unbefestigt. Steine und Sand und natürlich auch viele Checkpoints, die wir überwinden müssen.
Das heißt, der Krieg ist eigentlich etwas, das ihr vor allem auf dem Weg ins Projekt erlebt. Aber in eurem Ort selbst ist es friedlich?
Von den Kämpfen bekommen wir eigentlich nicht besonders viel mit. Aber die Auswirkungen, die spüren wir schon. Hier bei uns könnte man meinen, es ist sehr ruhig. Es gibt allerdings ein Abkommen zwischen den verfeindeten Gruppierungen. Wir sprechen hier von 5 Gruppierungen, die miteinander dieses Abkommen vor einigen Monaten vereinbart haben. Und dieses Abkommen gilt für die ganze Region Jebel Mara und bedeutet, dass hier so eine Art Neutralität besteht und wir den Eindruck haben, es sei eine friedliche Enklave. Allerdings ist das eher wie ein Pulverfass. Und wir sehen auch, und das haben wir gerade gestern gesehen, dass der Frieden relativ trügerisch ist. Der Vizekommandant einer der verfeindeten Gruppen wurde gestern hier in der Nähe erschossen. Und nicht nur wir, sondern auch die Bevölkerung sind extrem besorgt deswegen. Alle wissen hier im Grunde, dass die Situation sehr fragil ist.
Ja, so eine volatile Lage ist natürlich ganz schön herausfordernd, vor allem, weil so eine vergleichsweise sichere Enklave ja dann auch immer schnell zum Zufluchtsort für viele Vertriebene aus den angrenzenden Regionen wird. Aber zu den Folgen des Krieges kommen wir gleich bestimmt nochmal. Beschreib uns doch vielleicht einfach mal ein bisschen, was ihr in dem Projekt in Rokiro eigentlich so macht, Cordula, damit wir uns deine Arbeit ein bisschen besser vorstellen können.
Ja, gerne. Also wir arbeiten hier in einem kleineren, eigentlich Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus, arbeiten aber auch mit Mitarbeitern vom hiesigen Gesundheitsministerium. Und meine Rolle, in Deutsch übersetzt, klingt so ein bisschen hochtrabend, medizinische Referentin. Im Grunde ist meine Aufgabe, ich manage ein relativ großes Team. Dazu gehören sämtliche pflegerischen und medizinischen Berufe, Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen, Psychologen, aber auch Fachkräfte für Gesundheitsprävention. Und zudem bin ich für die Prozesse in der Apotheke, im Labor, aber auch für die Datenerfassung, für die qualitativ gute Datenerfassung der medizinischen Daten verantwortlich. Des Weiteren regelmäßige Berichte verfassen, die Teilnahme an strategischen Diskussionen. Denn im Grunde müssen wir natürlich in den Projekten unsere Pläne permanent an die sich stets verändernde Situation auch anpassen. Und das bezieht sich nicht nur auf die politische Situation, sondern ist auch saisonal bedingt, wenn Krankheitsausbrüche zu erwarten sind. Zum Beispiel in der kommenden Regenzeit ab Ende Juni wahrscheinlich. Hier im Krankenhaus haben wir 110 Betten. Wir behandeln im Grunde alles, was jetzt nicht als einfache Erkrankung dient. Im Moment sind das hauptsächlich respiratorische Erkrankungen, also Erkrankungen des Lungenapparats. Die entstehen hier vor allem durch die kühlen Nächte, die immer noch da sind, die Trockenzeit und extreme Windböen auch mit sehr, sehr feinem Staub. Des Weiteren Durchfallerkrankungen und wir sehen auch viele Kinder mit Mangelernährung. Außerdem können wir hier Geburten durchführen. Allerdings bei der Notwendigkeit von einem Kaiserschnitt müssen wir die Frauen zum Beispiel nach Tawila schicken. Dort gibt es ein anderes Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus, was auch chirurgische Eingriffe übernehmen kann. Diese Fahrt dahin dauert über Steine und Sand circa 3 Stunden und kann natürlich auch etwas zu spät sein. Wir hatten, um ein Beispiel zu geben, vorgestern Nacht einen Fall, wo wir einen Patienten hierher zu uns transferieren mussten, von einem Dorf, auch eine Strecke von 3 Stunden. Und der Patient ist dann leider während der Fahrt verstorben. Wir unterstützen eben diese beiden Gesundheitszentren. Das eine liegt auch hier in Zentral-Darfur, etwas weiter südlich. Das andere ist dann schon in Nord-Darfur. Beide liegen etwa 3 Stunden, auch entfernt. Kilometermäßig ist das nie viel, aber man kann manchmal fast nebenher laufen. Zusätzlich haben wir noch dezentralisierte Aktivitäten in 5 weiteren sehr schwer zugänglichen Dörfern. Und da bieten wir einfachste Unterstützung an. Das heißt, wir lernen Menschen an, die dort leben, die einfachsten Krankheiten zu behandeln. Wir haben dann Medikamente, um eine Durchfallerkrankung zu behandeln, Medikamente gegen Fieber und wir machen dort natürlich auch präventiv Maßnahmen, wo die Menschen informiert werden, wie sie ihre eigene Situation besser unterstützen können. Bekannt ist, dass Ärzte ohne Grenzen in allen Projekten die Menschen gleichermaßen behandelt und priorisiert wird hier nur nach der Schwere der Erkrankung. Und das gilt natürlich auch für die Vertriebenen, die sich jetzt hier angesiedelt haben.
Die Vertriebenen, die du ansprichst, sind Menschen, die vor den Kämpfen geflohen sind, bei denen in den benachbarten Regionen in den vergangenen 3 Jahren sehr viele Menschen getötet wurden. Ein Beispiel für diese brutalen Kämpfe ist ja die Belagerung der Stadt Al-Fashir. Du hast die Stadt ja gerade schon erwähnt, Cordula. Al-Fashir ist vielleicht manchen HörerInnen aus den Nachrichten ein Begriff. Was dort letztes Jahr genau los war, hören wir uns jetzt einmal kurz an.
Die Stadt Al-Fashir in Nord-Darfur wurde bis Oktober 2025 für mehr als 500 Tage von den Rapid Support Forces, auch RSF abgekürzt, belagert. Die RSF ist eine Miliz, die sich seit 2023 im Krieg mit den offiziellen Streitkräften der sudanesischen Armee befindet. Zehntausende Menschen waren in Al-Fashir hinter Gräben und militärischen Checkpoints gefangen. Die Stadt wurde belagert. Es gab viele Luftangriffe und die Menschen wurden von Nahrung und medizinischer Versorgung abgeschnitten. Ende Oktober führten tagelange Kämpfe zum Fall der Stadt an die RSF. Videos von Massakern in Al-Fashir wurden in den sozialen Medien verbreitet. Bis heute gibt es jedoch Unklarheit über das ganze Ausmaß der Gräueltaten. Viele Überlebende, die aus der Stadt fliehen konnten, kamen in den nahegelegenen Ort Tawila. Dort behandelt Ärzte ohne Grenzen Menschen mit Verletzungen und viele aufgrund von Mangelernährung. Tausende Menschen gelten auch Monate nach dem Fall der Stadt Al-Fashir weiterhin als vermisst.
Ja, das ruft mir die Ereignisse gleich auch wieder in den Sinn. Was wir über Al-Fashir gehört haben, klingt wirklich sehr schockierend und zugleich gibt es ja seit 3 Jahren immer wieder Meldungen von schrecklichen Massakern in diesem Krieg. Gut, dass Ärzte ohne Grenzen zumindest die Menschen unterstützen konnte, die nach der Belagerung und dem Massaker nach Tawila fliehen konnten.
Ja, zu Tawila würde ich gerne noch ein bisschen was sagen. Wir sind ja im engen Kontakt mit unserer französischen Sektion, die dort ein Krankenhaus haben, wo auch Operationen und unter anderem auch Kaiserschnitte durchgeführt werden. In Tawila leben knapp 1 Million Menschen, das kann man sich kaum vorstellen, unter unmöglichen Bedingungen, also selbstgebastelte Hütten, nicht nur aus Stroh, sondern manchmal auch nur mit Stöcken und Stoff drumherum. Die hygienische Situation ist gravierend. Wir haben jetzt ein neues, kleines Projekt dort, sind dabei, das aufzubauen, um eben an diesen Dingen ein bisschen was zu schrauben. Aber es scheint fast unmöglich bei der Anzahl der Menschen, die dort leiden. Und sicher sind viele von Al-Fashir nach Tawila gegangen, aber ich erinnere mich vor 2 Jahren, als ich im Tschad gearbeitet habe, auch für Geflüchtete aus dem Sudan, dass auch Menschen dort, sehr viele von Al-Fashir schon gekommen sind. Das war 2024, um die gleiche Jahreszeit.
Mit einigen dieser rund 900.000 Menschen, die aus dem Sudan ins Nachbarland Tschad geflohen sind, haben wir in einem Geflüchtetencamp gesprochen. Unsere KollegInnen im Tschad haben Interviews mit Geflüchteten aus zum Beispiel Al-Fashir geführt, aus denen wir uns gleich ein paar Ausschnitte anhören. Die 2 Männer berichten von traumatischen Erlebnissen und von expliziter Gewalt. Wenn ihr das gerade nicht hören könnt, springt gerne 3 Minuten nach vorn. Wir starten mit Nasser al-Din, der uns sehr eindrücklich von der Belagerung der Stadt berichtet hat.
التورتوار ثمن دا مصري محاصر الفاشر ده من برا مهم التورتوار ارتفاع فوق
Al-Fashir war von fast 3 Meter hohen Barrieren umgeben. Darunter gruben sie einen langen Graben, fast 4 Meter tief. Sie waren außerhalb stationiert. Wenn ZivilistInnen versuchten, mit ihren Kindern die Stadt zu verlassen, wurde es ihnen verboten. Dann begannen sie zu schießen. Einige wurden verletzt oder getötet, während andere zurück in die Stadt flohen. Und nachts das Gleiche, wenn jemand versuchte zu fliehen. Es war schwer, an Wasser zu kommen. Alles Wasser wurde gesammelt und wiederverwendet. Es war sehr schlecht und faulig. Die Leute haben Wasser aus dem See und verschmutztes Wasser aus Abflusskanälen getrunken. Wenn man das Haus verließ, um nach Essen zu suchen, erlebte man Angriffe und Kamikaze-Drohnen. Wenn eine Drohne eine Person entdeckt, verfolgt sie sie und schlägt zu.
Das sind wirklich sehr drastische Schilderungen. Als Al-Fashir im Oktober 2025 schließlich an die RSF fiel, folgten schnell Horrormeldungen von Massakern in der eingenommenen Stadt. Von diesen Tagen und dieser Ungewissheit berichtet uns auch Mohamed Amer, der, wie die Menschen, von denen uns Cordula eben berichtet hat, auch schon zu einem früheren Zeitpunkt Zuflucht im Tschad gesucht hatte.
Jedes Mal, wenn ich ins Internet ging, sah ich Gebete für die Toten. Menschen wurden gelyncht. Und die ganze Welt sah es in den sozialen Medien. Alle meine Freunde in Al-Fashir wurden getötet. Wir wurden zu Waisen, Waisen unserer Freunde und Liebsten. Wir haben so viele gute Menschen verloren.
Das ist einfach, also mir fehlen da die Worte, wenn man hört, was Mohammed sagt.
Ja, und was ich besonders eindrucksvoll finde, in diesem Zitat steckt neben der überwältigenden Trauer auch eine Anklage. Ja? Im Sudan werden schlimmste Grausamkeiten verübt und die Welt schaut einfach tatenlos zu oder guckt weg. Ja? Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen führen, wir sprechen hier von 13 Millionen Menschen, die teils mehrfach vertrieben wurden. Das ist ungefähr die gesamte Bevölkerung von Bayern auf einmal. Ja? Und im Moment sind 33 Millionen Menschen im Sudan, die aktuell humanitäre Hilfe brauchen. Und die Welt nimmt absolut erschreckend wenig Notiz davon. Und deshalb ist es ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir die Geschichten der Menschen aufnehmen und verbreiten, ja, wie heute. Das haben in diesem Fall halt unsere Teams in Tawila getan. Den Bericht, den wir dazu veröffentlicht haben, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und ihr solltet den unbedingt lesen.
Cordula, du warst ja damals noch nicht vor Ort. Also die Situation, die wir gerade in den Zitaten gehört haben, ist inzwischen schon ein paar Monate her. Wie ist denn aktuell die Lage vor Ort in Norddarfur? Du bist zwar im benachbarten Bundesstaat, aber gerade einmal 100 Kilometer ungefähr von Al-Fashir entfernt. Siehst du heute noch Auswirkungen der Kämpfe?
Also hier direkt in Roquero konnte ich nicht beobachten, dass hier zum Beispiel Häuser niedergebrannt sind oder so. Aber wie ich schon sagte, es ist so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, wie auf einem Pulverfass zu sitzen, weil wir wissen, was dahinter steckt. Ansonsten merkt man das natürlich in der Anfahrt, wie ich schon sagte, mit den Checkpoints und die vermehrte Anzahl der Menschen, die hier Unterkunft suchen. Ja, das sind so die hauptsächlichen Dinge. Natürlich gehen mit einer vermehrten Anzahl an Menschen die ganzen Probleme auch einher. Ja, die mangelnde Hygiene durch Wasserknappheit, fehlende Toiletten und die adäquaten Behausungen und Mangelernährung natürlich. Von Al-Fashir zum Beispiel wissen wir, dass es eine Unmenge an mangelernährten Kindern geben muss.
Was bedeutet es denn für euer Projekt und auch für eure Arbeit allgemein, wenn ihr auf einmal viel mehr Menschen versorgen müsst, als ihr ursprünglich geplant hattet?
Ja, wir müssen dann oft priorisieren. Unser Problem ist hier aber auch, dass andere Akteure fehlen.
Das klingt echt nach einer großen, eklatanten Lücke. Christian, wie schätzt Ärzte ohne Grenzen die Gesamtlage im Sudan ein? Was beobachten die Teams in anderen Landesteilen?
Letztendlich ist die Lage extrem kritisch im gesamten Sudan. Ja? Überall neben unsere Teams war, dass die Bedarfe steigen, aber die humanitäre Hilfe völlig unzureichend ist. Ja? Seit Ausbruch des Krieges im Jahr 23 ist es den UN-Organisationen nicht gelungen, wieder wirklich substanziell operativ Präsenz zu zeigen. Viele internationale NGOs sind nur zögerlich zurückgekehrt oder haben letztendlich dann doch ihre Aktivitäten reduziert, sind zwar wieder da, aber in einem viel kleineren Ausmaß. Das zeigen verlassene UN-Gebäude oder Lagerhäuser mit verblassten Logos und die zeigen wirklich sehr eindrücklich, es gab vielerorts internationale Hilfe und inzwischen ist sie doch nahezu verschwunden. Das ist einfach sehr bizarr und es muss sich dringend ändern. Um Menschenleben zu retten, braucht es viel mehr internationale Hilfe und mehr Hilfslieferung. Die Menschen im Sudan, die brauchen jetzt mehr Hilfe und zwar sofort.
Ja, umso besser, dass Teams wie deines, Cordula, vor Ort sind und die Aktivitäten am Laufen halten und natürlich auch die Resilienz der sudanesischen Bevölkerung, die dieses Ganze seit Jahren irgendwie mitmacht. Das ist sicherlich auch nicht immer leicht. Du hast eben davon gesprochen, dass es sich für dich in Roquero so anfühlt, als säßet ihr auf einem Pulverfass. Da muss ich jetzt mal genauer nachfragen, wie sicher fühlt sich denn die Lage vor Ort für dich an?
Ja, das Pulverfass ist natürlich sehr bildlich. Man fühlt sich so ein bisschen so. Das fing eigentlich für mich persönlich schon an der Grenze an, vom Tschad in den Sudan rein, weil du einfach durch die Medien und das, was du alles weißt, durch Ärzte ohne Grenzen, da irgendwie ein bisschen unter Spannung stehst. Also nicht, dass mich das jetzt persönlich beeinträchtigt hätte, aber es ist dir einfach permanent bewusst. Und dann siehst du auf der langen Strecke, solange es noch asphaltiert ist und du relativ schnell vorbeikommst an Salenji zum Beispiel, was eine relativ große Stadt ist und in der sehr auch gekämpft wurde. Da hat Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel auch unterstützt ein großes Krankenhaus und dort werden täglich Verwundete, also Kriegsverletzte eingeliefert. Und du siehst auf den Straßen abgebrannte Tanker oder irgendwas. Also man sieht, dass man nicht in einem friedlichen Land unterwegs ist. Und das macht schon was mit einem, ganz abgesehen von den Checkpoints. Und ansonsten wissen wir natürlich, dass in den letzten Wochen häufiger Drohnenangriffe stattgefunden hatten. Nicht nur auf den Märkten und nicht nur auf Militärfahrzeuge. Ob das bewusst ist, dass zum Beispiel auch, ich glaube, das war ein Laster mit anderen Gütern drauf, ob das bewusst gezielt gemacht wurde, schwer zu sagen. Man weiß ja, dass man Drohnen eigentlich sehr gezielt versenden kann, aber es bleibt so eine Grundunsicherheit in einem bestehen. Und das geht nicht nur mir so.
Ja, diese Sicherheitsbedenken werden natürlich auch einen sehr starken Einfluss darauf haben, wie ihr plant, wie ihr euch bewegt, oder?
Ja, ich glaube, wir hatten das vorhin schon angerissen. Zunächst einmal auf jeden Fall diese Art der Bewegungseinschränkung oder der Zugang zum Projekt. Das Projekt ist nicht nur sehr abgelegen, es ist auch durch die Kampfhandlungen schwer zu erreichen. Früher wurde mir gesagt, das Projekt mit dem Helikopter angeflogen. Da hat man Material und Mitarbeiter relativ einfach hierher bringen können und das ist jetzt zu einer mindestens 2 Tage Fahrt geworden, in der wir auch ja in einem Ort in Nartiti, das liegt zwischen Zalenji und uns, übernachten. Das sind alles Momente, die einen nachdenklich machen. Ja, die einen, ja, wenn ich allein darüber nachdenke, ich muss hier einen meiner Kollegen, ich bin ja auch medizinisch verantwortlich, dass es meinen Kollegen gut geht, wenn ich jetzt einen internationalen Mitarbeiter wegen einer schwerwiegenden Sache medizinisch nach Hause schicken muss, dann weiß ich, der muss erstmal mindestens 2 Tage im Auto sitzen. Und je nach Sicherheitssituation kann ich nicht sagen, der muss morgen fahren, sondern vielleicht ist erst in der nächsten Woche wieder eine Fahrt möglich. Ja, das sind alles Gedanken, die mir für mich persönlich so ein bisschen so ein, ja, keine Magenschmerzen machen, aber das ist einfach immer da. Und natürlich gilt das auch für mich selbst. Wenn mit meiner Familie was wäre und ich müsste jetzt oder wollte jetzt schnell nach Hause, dann ist da mit schnell nichts zu machen. Das finde ich schon sehr besonders hier. Und das Gleiche sieht man natürlich auch, gleiche Probleme haben natürlich auch unsere Mitarbeiter. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der möchte oder hat, es hat sich angemeldet fürs letzte Examen seiner Prüfung zum Krankenpfleger, und dieses Examen findet in Port Sudan statt. Und er hat mir erklärt, also er hatte seinen Urlaub vom letzten Jahr aufgespart, hat Erlaubnis bekommen, das zu tun, muss jetzt einige Tage vorausnehmen, um praktisch 30 Tage zusammenzubekommen, weil er nicht von hier einfach nach Port Sudan reisen kann. Dazu sind hier die Menschen in der Lage, wirklich zu erkennen, wer gehört zu meiner Gruppe und wer nicht. Ja, das geht über Hautfarbe, über Sprache, über den Namen. Und das wäre einfach zu gefährlich, wenn er den kürzesten Weg nach Port Sudan nehmen würde, der aber auch bei zu normalen Nichtkriegszeiten über Tage dauern würde. Und wenn er dieses Examen verpasst, dann muss er das bezahlen und muss nochmal ein neues Semester machen, was ihn wieder über $1,000 kostet. Also, und er ist nicht der Einzige. Also ich habe von dem anderen jetzt noch gehört, der diese etwas kürzere Route versucht hat zu nehmen, der seit 8 Tagen unterwegs ist und irgendwo feststeckt. Also die Leute haben mit Sachen zu kämpfen, das kann man sich schlecht vorstellen. Und das finde ich schon ein bisschen sehr besonders bei diesem Projekt.
Ja, also das ist nicht nur ein bisschen besonders, finde ich. Ich bin echt sprachlos, wenn du so beschreibst, wie die Menschen es schaffen, in einer derartigen Krisen- und Kriegssituation trotzdem ihr Leben weiterzuleben und dann auch noch so etwas Alltägliches zu verfolgen wie eine Prüfung. Also diese vorhin auch schon angesprochene Resilienz der Menschen ist echt bewundernswert. Wie erlebst du das denn, Cordula?
Absolut, absolut. Ich persönlich habe allergrößten Respekt, wie die Menschen das hinkriegen. Und das ist ja oft nicht nur einmal. Die müssen ja oft mehrere Male während der Flucht immer wieder von neuem ihr Leben in die Hand nehmen. Und trotzdem wird uns Freundlichkeit und Dankbarkeit entgegengebracht. Das habe ich vor allem auf dem afrikanischen Kontinent in vielen Ländern schon erlebt. Unter den schwierigsten Bedingungen begegnen sie uns mit einem Lächeln. Also ich kann nur sagen, ich habe einen großen Respekt davor.
Ja, das erinnert mich, also ich habe auch viele sudanesische Freunde, aber das erinnert mich auch immer total an Rwanda und an die Resilienz der Menschen, die einfach, ja, trotz aller Tragik irgendwie immer noch weitermachen und immer weitermachen. Was ich eigentlich weiß, aber was aus euren Schilderungen nochmal wirklich ganz anders spürbar wird, ist, dass dieser Krieg jetzt einfach schon wirklich lange anhält. Und so beeindruckend das natürlich ist, dass viele Menschen es irgendwie schaffen, trotz der grauenvollen Situation ihr Leben irgendwie weiterzuleben, und dass zum Beispiel dein Kollege Cordula jetzt trotzdem seine Prüfung macht, das ist wirklich, ja, beeindruckend. Aber da stelle ich mir zugleich schon die Frage, warum dieser Krieg überhaupt schon so lange anhält und welche Hoffnung wir auf ein Kriegsende und auf Frieden perspektivisch haben können. Um das zu klären, haben wir mit Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Zunächst mal wollten wir von Gerrit wissen, was diesen Krieg für ihn besonders ausmacht.
Wir sehen ein erhebliches Maß von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung durch die Konfliktparteien. Wir sehen, dass systematisch sexuelle und geschlechterbasierte Gewalt eingesetzt wird. Es gibt auch ethnisch gezielte Gewalt. Die Untersuchungsmission des UN-Menschenrechtsrates spricht sogar von Völkermord, den die Rapid Support Forces in El-Fasher im Herbst 2025 begangen hätten. Der Krieg ist auch dadurch gekennzeichnet, dass er ein hohes, hohes Ausmaß von Internationalisierung zeigt. Also wir sehen, dass halt sehr viele weitere Akteure, Staaten und nichtstaatliche oder parastaatliche Akteure involviert sind. Auf beiden Seiten des Konflikts sehen wir Dutzende Milizen, semi-autonome militärische Einheiten, die entweder auf Seiten der Rapid Support Forces oder der sudanesischen Armee kämpfen. Daneben auch ein wichtiges Element dieses Krieges ist der Einsatz von Drohnen. Nirgends in Afrika werden so viele Drohnen eingesetzt wie in Sudan, und zwar ganz unterschiedlichen Typs. Kleine strategische Drohnen, Kamikaze-Drohnen, die man nur einmal verwendet oder die auch zu Aufklärungszwecken dienen. Und dann gibt es aber auch sehr fortgeschrittene, größere Drohnen, die auch deutlich weiter fliegen und höher fliegen, die von beiden Seiten eingesetzt werden und die damit eben auch eine Luftdimension erschließen und die insbesondere den RSF ermöglichen, an Orten ja für Unsicherheit zu sorgen, wo sie am Boden gar nicht hinkommen.
Gerrit hat ja auch gerade die Drohnen erwähnt. Und auch unsere Kolleginnen vor Ort und die Menschen, die aus Nord-Darfur geflohen sind, berichten viel davon. Mohamed Amer, der eben auch schon mal zu Wort gekommen ist, hat uns geschildert, was der Einsatz von Drohnen ganz konkret bedeutet. Hören wir doch nochmal zusammen rein.
Es gab jeden Morgen und jeden Abend wahllosen Beschuss. Es hörte nicht auf. Es wurde kein Unterschied gemacht, ob das eine Zivilistin war oder ein kleines Kind. Die Moschee wurde getroffen, dann das Saudi-Krankenhaus. Der große Markt wurde pausenlos beschossen. Die Hälfte zählte auf die Moschee ab. Und dann gab es auch völlig wahllosen Beschuss und Drohnenangriffe. Sie griffen jedes Gebäude an, das sie noch stehen sahen. Sie nahm es sofort ins Visier.
Ja, echt, echt krass. Und wir sehen das auch in unseren Projekten im Sudan immer wieder, dass die Kriegsgewalt weit über die eigentlichen Fronten hinausgreift. Unsere Teams behandeln regelmäßig eine hohe Zahl von Verletzten, die durch Drohnenangriffe verwundet wurden, darunter natürlich Frauen und Kinder. Die Angriffe werden genutzt, um Versorgungswege zu unterbrechen, zivile Infrastruktur zu zerstören und um in umkämpften Gebieten eine Belagerungssituation herzustellen. Und das betrifft natürlich uns auch als Hilfsorganisation. Und deshalb fordern wir natürlich, dass überall in jeder Region weltweit, aber natürlich auch hier im Sudan und in jedem Gebiet Menschen lebensrettende Hilfe erhalten müssen und unsere Teams einen sicheren und im Alltag sehr praktikablen Zugang erhalten. Das ist verbrieft im internationalen Völkerrecht und das muss einfach eingehalten werden.
Ja, mich würde natürlich ganz konkret noch interessieren, was braucht es denn, um diesen Konflikt einem Ende näher zu bringen? Und das haben wir dann Gerrit Kurz natürlich auch gefragt.
Also es bräuchte ein Ende der externen Unterstützung für die Konfliktparteien. Und dafür brauchte es sicherlich eine Einigung eben zwischen zumindest den wichtigsten externen Unterstützern, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Ägypten, Türkei könnte man vielleicht auch noch nennen, aber das ist eben ein großes Problem, dass das Länder sind, die da bisher sehr wenig Konsequenzen fürchten mussten auf internationaler Ebene. Im Gegenteil, sie sind weiterhin strategische Partner Deutschlands, der Europäer und auch der USA. Also es braucht dieses Ende der internationalen Unterstützung und dann Druck gerade auch von diesen Staaten auf die Konfliktparteien, die ihnen jeweils nahestehen, dann eben auch einem Waffenstillstand zuzustimmen. Dieser wird eben wahrscheinlicher, wenn die Konfliktparteien weniger Mittel haben, um sich zu versorgen.
Die internationale Politik ist das eine, die konkrete Hilfe vor Ort ist das andere. Wenn ich so höre, wie dieser Konflikt in dem Land eine Region nach der anderen betrifft, frage ich mich, kann Ärzte ohne Grenzen denn da überall tätig werden? Also Sudan ist ja auch unglaublich groß. Könnt ihr schnell genug auf diese Veränderungen reagieren, Christian?
Naja, also Anna, in deiner Frage stecken zwei Aspekte und natürlich auch ein Dilemma, das wir nicht zum ersten Mal in diesem Podcast besprechen, nämlich die Gesundheit und die medizinischen Bedarfe der Bevölkerung auf der einen Seite und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden auf der anderen. Wir versuchen zu reagieren, wo wir können, solange wir die Ressourcen haben, solange wir den Zugang haben, aber ständig veränderte Fronten und die Brutalität der Kriegsführung machen das immer wieder sehr schwierig. Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und der Patientinnen ist absolute Priorität. Ja, wenn wir das nicht gewährleisten können, dann können wir nicht arbeiten. Und ein super wichtiger Aspekt ist daher auch die Arbeit von lokalen Gruppierungen, die sich selbst organisieren und Hilfe leisten. Also vor allen Dingen in Gebieten, in denen internationale Organisationen oder internationale Mitarbeitende von Organisationen nicht arbeiten können. Das sehen nicht nur wir so, auch Gerrit Kurz hat dazu seine Beobachtungen mit uns geteilt.
Die Menschen in Sudan haben in der Tat eine unglaubliche Widerstandskraft gezeigt, insbesondere in der Selbstorganisation auch und in der Selbstversorgung von medizinischer Hilfe, von Zugang zu Wasser, Strom, Nahrungsmitteln, dort wo es halt insbesondere besonders schwierig ist, alles was gerade gebraucht wird, da haben sich wirklich ganz lokale Bewegungen gebildet, ja, die so eine Art lokale Selbstverwaltung zum Teil sogar darstellen, weil die staatlichen Institutionen das oft, selbst da, wo sie formell vorhanden sind, gar nicht abdecken. Das ist einerseits beeindruckend. Andererseits ist es natürlich so, dass diese Menschen im Gegensatz zum Beispiel zu internationalen Mitarbeitern von humanitären Hilfsorganisationen keine Pausen bekommen, keinen Erholungsurlaub oder so, sondern immer in dieser extremen stressigen und schwierigen Situation sind, auch mit knappen Ressourcen umgehen zu müssen. Und es ist auch so, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren für ihre eigene Nachbarschaft, für ihre Umgebung, Ziel geworden sind und Ziel werden von Festnahmen, willkürlichen Festnahmen, sogar Tötungen.
Ja, solche Unterstützungsstrukturen finde ich wirklich sehr beeindruckend. Umso erschreckender ist es zu hören, dass auch Sie das Ziel von Angriffen werden. Cordula, wie sieht es denn mit solchen Netzwerken in deiner Region aus? Gibt es auch rund um euer Projekt lokale AkteurInnen oder HelferInnen, die sich für die Menschen einsetzen?
Also wenn lokale Akteure da sind, auf jeden Fall. Aber das ist ja ein Problem, was wir jetzt hier auch wieder sehen, seit diesen Kürzungen vom letzten Jahr für die ganzen NGOs. Da ist das sehr, sehr schwierig geworden. Es ist nicht nur, dass da Personal gekürzt wird, die werden nicht richtig und zeitlich versorgt mit Medikamenten und Material, sodass es häufig dazu führt, dass diese Akteure ihre Aktivitäten schließen oder das nur auf dem Papier steht, wir haben dann und dann offen, aber dann ist trotzdem geschlossen. Oder dass wir Patienten hier sehen, die eigentlich von diesen Akteuren versorgt werden müssten und die dann aber zu uns kommen und sagen, die haben keine Medikamente, die haben gesagt, wir sollen es auf dem Markt kaufen. Das sind alles Dinge, die passieren.
Ja, und wie wirkt sich das auf deine oder eure Arbeit aus, wenn andere AkteurInnen keine Hilfe mehr leisten können?
Ja, ganz konkret bei uns. Wir sind eigentlich, das nennt sich Secondary Health Care. Das heißt, wir versorgen eigentlich nicht wie ein Hausarzt jetzt einfachste Erkrankungen, sondern eher, wenn Notfälle sind und die Menschen hospitalisiert werden müssen. Und eigentlich hat dieses Gesundheitszentrum die Aufgabe, diese weniger schwerwiegenden Erkrankungen zu behandeln, die Menschen zu untersuchen und sie mit Medikamenten wieder nach Hause zu schicken oder, wenn es ihnen schlechter geht, dann zu uns zu transferieren. Wenn aber dort schon alle Medikamente fehlen, dann kommen natürlich ein großer Influx zu uns, weil die Menschen die Medikamente suchen. Und das hat riesige Auswirkungen auf unser Budget, auf unsere überhaupt, auf unser, ja, wir können da gar nicht entsprechend drauf antworten, weil uns dann wahnsinnig schnell die Medikamente direkt ausgehen würden. Unser Projekt ist ja darauf nicht angelegt. Und das sehen wir aber an vielen Stellen, dass diese Gesundheitszentren, die sind ja meistens eigentlich geführt vom Ministerium der Gesundheit, aber in aller Regel in irgendeiner Form unterstützt von einer anderen Nichtregierungsorganisation. Und wenn denen die Gelder da ausgehen, dann liegt der Laden lahm, kann man so sagen.
Ja, Cordula, das ist echt erschreckend, wie dann Strukturen, die sonst gut ineinander greifen, einfach zusammenfallen und es an Versorgung und Unterstützung fehlt. Und klar, wir als NGO können das nicht alles auffangen, was wegfällt. Ja, wir tun natürlich, was wir können, aber zumindest unsere Aktivitäten können wir beibehalten oder sogar ausbauen, denn dank unserer SpenderInnen können wir uns ohne Fördergelder finanzieren und sind dadurch selbst nicht direkt von diesen Funding Cuts betroffen als Organisation. Das ist nicht nur im Sudan gerade echt wichtig. Daher möchte ich euch, liebe HörerInnen, wenn ihr uns finanziell unterstützt, wirklich sehr dafür danken. Aber Geld ist auch ein Stichwort, das auf politischer Ebene extrem wichtig ist. Wir nehmen diesen Podcast Ende März auf und wenn er dann Ende April erscheint, wird in Berlin bereits eine große Geberkonferenz zum Sudan stattgefunden haben. Dort geht es dann um finanzielle Mittel zur Förderung der humanitären Hilfe im Sudan. Auf dieser Konferenz wird sich dann entschieden haben, ob es mehr Geld gibt oder nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die Ergebnisse dieser Konferenz sein werden. Das wissen wir jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich nicht, aber wir können euch, liebe Hörerinnen, dann in den Shownotes ein paar Quellen verlinken, wo ihr nachschauen könnt, wie es im April dann tatsächlich um die Finanzierung der Hilfen für den Sudan steht.
Ja, und auch wenn die Konferenz zur Ausstrahlung dieses Podcasts natürlich auch schon vorbei sein wird, finde ich es wichtig, das noch einmal zu betonen, wie dringend ausreichende internationale Hilfsmittel für den Sudan sind. So wie das in dieser Folge heute klang, werden die Folgen dieses Konflikts in der Region noch sehr lange zu spüren sein, ganz egal, wie sich der Krieg in den kommenden Monaten weiterentwickelt.
Also Anna, das ist auf jeden Fall so. Und bei allen Schwierigkeiten, die wir erleben und den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, wir sind sehr entschlossen, im Sudan weiter Hilfe zu leisten, auch noch mehr Hilfe zu leisten, wenn es möglich ist. Dafür braucht es aber auch die Bundesregierung von Deutschland, die ihren Einfluss als wichtiger Geberstaat der UN und größter Geldgeber für die humanitäre Hilfe im Sudan dafür sorgen muss, dass wirksame Hilfe geleistet werden kann.
Und mit dieser klaren Handlungsaufforderung wollen wir dieses Thema für heute erst einmal beschließen. Vielen Dank, liebe Cordula, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Auch von mir echt ein Riesendank, liebe Cordula, und vielen Dank auch an Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Ja, danke auch an euch. Ich bin auch sehr froh, dass ich mal hier sozusagen aus dem Field berichten konnte und hoffentlich tragt ihr es weiter. Macht's gut und bleibt gesund.
Und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch Fragen an Cordula habt, dann schreibt uns doch bitte in die Kommentare oder unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns wie immer auch über Anregungen, Kritik oder andere Vorschläge für weitere Folgen. Die Mailadresse packen wir euch natürlich in die Shownotes und genauso alle Links zu den aktuellen Infos und dem Follow-up zur Sudan-Konferenz. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, das nächste Mal hört ihr schon in 2 Wochen von uns. Da gibt es dann die nächste Folge unseres neuen Videopodcasts 5 Minuten Notaufnahme, deine Dosis Wissen mit meiner und unserer Kollegin Patricia.
Ja, und folgt uns auch gerne auf dem YouTube-Kanal von Ärzte ohne Grenzen oder diesem Podcast hier, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Danke, das war's jetzt. Tschüss.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. SprecherInnen Christian Konradi und Bettina Konradi. Redaktion Marcel Philipp Verdier und Malte Mühle. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi. Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff.